Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die zweite Folge im Stuttgarter Zementmord. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi oder Spurenelemente Original. Können Sie uns abonnieren? Sie können aber uns auch Ideen schicken zu Fällen, über die Sie gern Näheres erfahren möchten. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute der zweite Teil dieses Verbrechens, das im August des Jahres 2007 stattgefunden hat. Und heute ist der Tag der Rechtsmedizin sozusagen für diesen Fall, also die Sichtweise der Rechtsmedizin. Und hier haben wir den Unterschied zu anderen Folgen, die wir ja früher hatten, dass ich ja zumindest beim Großteil der Fälle auf Originalunterlagen zugreifen konnte, was eben jetzt hier nicht der Fall ist. Das heißt, ich muss mir aus den bekannten Informationen, die insoweit recherchierbar sind, muss ich mir jetzt die Befunde sozusagen zusammensuchen. Also das, was zu erwarten ist. Und ich gehe davon aus, das wird der Realität auch relativ nahe kommen. Wir wissen also, dass der damals 19-jährige Yvon von der 16-Jährigen gelockt wurde und dann auf einem Feldstück getötet wurde von mindestens zwei Männern. Und danach wurde der Leichnam von Yvon wurde in eine Lagerhalle gebracht. Die war also auf einem Fabrikgelände. Dort hatte nämlich der Vater eines der Beteiligten diese Lagerhalle.
Und ah, der Vater, richtig, das hatte ich nicht rausgefunden.
Ja, das hatte ich jetzt hier noch gesehen und insofern hatten sie da offenbar Zugang zu der Lagerhalle. Inwieweit das jetzt geplant war, also ob man eben dort wirklich das schon vorhatte oder ob das dann ein spontaner Entschluss war, es muss ja auch dieser Leichnam dann irgendwie transportiert worden sein in einem PKW.
Da kam noch ein 23-jähriger Helfer dazu. Die haben ihn zu dritt darüber transportiert.
Zu dritt haben sie ihn dort transportiert, aber das Mädchen war ja auch noch dabei.
Ja, aber sie hat nicht mitgeholfen, also zumindest nicht beim Transport.
Dann hat man wohl den Plan gefasst, den Leichnam zu zerstückeln. Man nennt das auch in der Fachsprache die defensive Leichenzerstückelung, also wenn es darum geht, dass man zur Beseitigung eines Leichnams diesen zerstückelt. Das hat eben Vorteile, dass man, ja, hört sich jetzt blöd an, aber dass man handlichere Stücke bekommt und es erschwert die Identifizierung. Wenn man also nur einzelne Teile eines Körpers auffindet, dann wird es schwerer, das einem Gesamten zuzuordnen. Allerdings scheint das jetzt hier wohl nicht so ganz die Idee gewesen zu sein. Diese 14 Stücke, in die der Leichnam zerteilt worden sei, bestanden aus dem größten Anteil. Das war nämlich der gesamte Rumpf. Also bedeutet, es wurden offensichtlich Kopf, Arme und Beine vom Rumpf abgetrennt. Wie das passiert ist, dieses Abtrennen, mit welcher Form von Gewalt, ob dort eine Säge eingesetzt wurde, ob dort Messer eingesetzt wurden, ob dort möglicherweise irgendwelche Bolzen, Schneider oder sowas verwendet wurden, das habe ich nicht finden können. Und dann wurden, wenn man dann auf 13 weitere Stückchen sozusagen kommt, dann wurden offensichtlich zumindest die Arme und Beine nochmal in mehrere kleine Anteile zerteilt, der Kopf am Stück geblieben ist. Das habe ich eben auch nicht gefunden. Danach wurden diese Einzelteile offenbar in Plastiktüten verpackt und im Anschluss seien dann wohl die Überreste von dieser Lagerhalle in einen Keller oder eine Kellerwohnung verbracht worden, die auch wieder einem der Beteiligten oder zumindest Angehörigen von dem gehört haben, sodass dann die Leichenteile in der Wohnung waren. Und danach hat man wiederum diese Leichenteile in Blumenkübel einzementiert. Also man hat die Blumenkübel genommen, hat Zement angerührt, hat die Blumenkübel mit Zement gefüllt und jeweils eines dieser offensichtlich kleinen Anteile dort hineingebracht. Der Rumpf dagegen scheint am Stück geblieben zu sein. Und das sind natürlich dann solche, sagen wir mal, typischen Vorgehensweisen, wenn keine anatomischen Kenntnisse bestehen. Die Extremitäten und den Kopf vom Rumpf zu trennen, das ist eben das eine. Und da würde ich dann auch am ehesten davon ausgehen, dass da Sägen oder sowas genommen wurde, also dass das relativ grob geschehen ist. Wenn es dann um den Rumpf geht, dann sind natürlich weitere Kenntnisse vonnöten. Wo kann man am besten Brust-Bauchraum eröffnen? Wie werden Rippen eröffnet? Und das scheint da eben nicht passiert zu sein. Im nächsten Schritt wollte man dann die Leichenteile loswerden. Und so kam es dann 4 Tage nach dem Tod dazu, dass diese Blumenkübel mit dem zu dem Zeitpunkt offenbar bereits getrockneten Zement, dass die im Neckar versenkt wurden. Dagegen der Rumpf, den hat man in einem Waldstück versteckt. Ob er jetzt vergraben worden ist oder nicht, das habe ich jetzt auch nicht weiter gefunden. So, das ist also die Ausgangssituation. Man hat wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Lagerhalle, dort wo das Zerteilen des Leichnams stattgefunden hat, hat man gesäubert, hat das Blut entfernt, hat also dort versucht, Spuren zu beseitigen. Allerdings gelingt das typischerweise nicht vollständig. Das heißt also, wenn dann erstmal der Verdacht bestand, wird man dort mit Luminol beispielsweise diesen Raum besprüht haben und wird dann eben dort auch die Blutspuren gesehen haben. Dann haben wir den weiteren, wenn man so möchte, Tatort im Sinne eben dieser Leichenzerstückelung, diesen Kellerraum oder die Kellerwohnung. Und da sei es zu einer Geruchsbildung gekommen. Und dadurch sei jemand aufmerksam geworden. Allerdings wohl erst, nachdem die Leichenteile verbracht worden sind. Das kann man sich vorstellen. 21. August, da ist es eben normalerweise noch relativ warm. Und wenn dann die Leiche oder die Leichenteile nicht gekühlt werden, dann setzt relativ schnell die Verwesung ein.
Was bedeutet relativ schnell?
Relativ schnell heißt, dass es also doch innerhalb von 1 oder 2 Tagen so wird, dass man doch einen deutlichen Geruch wahrnehmen kann. Und aha, in dem Zeitfenster sind wir ja drin. Das heißt, die haben ja 4 Tage gebraucht, bis sie dann die Anteile im Fluss versenkt haben. Und da ist es schon nachvollziehbar, zu dieser warmen Jahreszeit, obwohl die sich da in diesem Keller aufgehalten haben, dass da Geruch irgendwie sich bemerkbar gemacht hat für Passanten, für andere Hausbewohner möglicherweise, die dann gesagt haben, hier stimmt was nicht, hier riecht es komisch. Ja. Und das sei dann wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, der Schlüssel gewesen, dass man ihnen auf die Spur gekommen ist.
Ja.
Dann wurde wohl ebenfalls diese Kellerwohnung durchsucht und da hat man dann diese Zementreste gefunden. Ich meine, Zement ist ja immer ziemlich staubig, wenn man es dann anrührt, man kleckert damit oder so. Das gerade wenn man ungeübt ist, denke ich, wird man da viel an Schmutz auch hinterlassen.
Mhm.
und natürlich auch dort noch weitere Gewebeanteile, Blutanteile, sicherlich nicht mehr so viel Blut wie in der Lagerhalle. Ja, da wird das meiste Blut verloren gegangen sein, aber auch dort wird eben Blut vorhanden gewesen sein.
Und sicher auch DNA-Spuren der Täter, ne?
Naja, also erstmal DNA-Spuren des Opfers.
Ja, ja,
ich meine, das ist
sowieso,
ja, denke ich, auch das Wichtigste. Bei den Tätern hilft das ja jetzt nicht viel, wenn man von denen DNA-Spur findet, wenn die ja eine sogenannte Tatortberechtigung haben. Also sprich, wenn das Bereich ist, wo es auch einen normalen, legalen Grund gibt, dass die sich dort aufhalten können, dann können die da auch DNA verlieren. Also hier geht es ja eher darum, dass praktisch das Opfer mit diesem Tatort oder mit diesen Tatorten in Verbindung gebracht werden kann.
Ja, ich frage nur deswegen, weil man die Täter ja dann alle gleichzeitig überführt hat. Die werden da ja nicht irgendwie zusammen rumgesessen haben, sage ich mal. Und deswegen frage ich nach DNA-Spuren auch der Täter.
Sodass jetzt praktisch andere, ja gut, aber die scheinen sich ja gekannt zu haben.
Ja, ja.
Und wenn das eben jetzt einer von denen eine Zugangsberechtigung hat zu der Wohnung, dann wird er natürlich sagen können, naja, wir haben uns da ab und zu mal zum Bier trinken oder was auch immer getroffen, mhm, ja, und haben uns in der Wohnung aufgehalten. Also das, mhm, wäre jetzt aus kriminalistischer Sicht nichts, was einen Beweiswert hätte. Deswegen ist also hier das Entscheidende sicherlich die DNA vom Opfer, die da eben, mhm, nicht hingehört. Und natürlich in Form von Blut. Da sieht man eben, ja, auch, DNA ist nicht gleich DNA, sondern man muss schon schauen, von welchem Gewebe oder welchem Sekret kommt die denn. Ja, und normalerweise würde man ja jetzt ja nicht, wenn ich dich besuche, blute ich ja normalerweise nicht. Ja, ja. Und wenn dann plötzlich in deiner Wohnung Blut von mir ist, dann ist das schon erklärungsbedürftig. Ne?
Manche, ja, natürlich,
haben Nasenbluten oder, mhm, klar. Aber da sehen wir also, wie eng auch die eigentliche Spurenarbeit und das Bestimmen der Gewebe, der Sekrete mit der DNA-Analyse aneinanderhängt. Ja, also nur ein DNA-Muster von einer bestimmten Person sagt erstmal noch nicht besonders viel aus.
Ja, ja, und ich habe auch, ich hatte ja auch recherchiert, es müssen ja auch wohl Anwohner irgendwelche Beobachtungen gemacht haben. Vielleicht konnten die auch die Täter beschreiben.
Da wird es sicherlich auch noch weiteres gegeben haben. Ja, und dann wird man irgendwie die Täter dazu gebracht haben, die Ablageorte zu nennen.
Mhm.
Und wenn also da im Blumenkübel die Überreste einbetoniert, einzementiert waren, dann werden die wahrscheinlich sich am Grund des Neckars nicht besonders bewegt haben. Ich weiß nicht, wie stark da die Strömung ist, aber die dürften dann leicht zu finden gewesen sein. Und auch der Torso im Wald müsste leicht zu finden gewesen sein. Wann,
ja,
genau jetzt diese Überreste gefunden wurden, an welchem Tag, das konnte ich nicht recherchieren.
Ja, mhm, ja.
Glaube ich auch.
Also
nicht,
es, ne, muss wohl alles innerhalb tatsächlich kürzester Zeit, ich meine, ich habe eine Woche gelesen.
Okay. Ja, so dass wir also feststehen, 25. August steht fest, und dass sie das dort versenkt haben, das haben sie wahrscheinlich ausgesagt. Ja, und 21.
Ja.
war es, also vielleicht 1, 2, 3 Tage später.
Ja.
Ja, dann ist die nächste Frage, wie hatten Insekten Zugang?
Mhm.
Und dadurch, dass die Leichenteile relativ früh ja schon verpackt worden sind, bereits schon in dieser Lagerhalle, wäre es gut möglich, dass man eben keinen Insektenzugang mehr geschaffen hat. Also dass praktisch die zumindest 13 Einzelteile, dass die vor Insekten geschützt waren. Auch der Torso war möglicherweise in der Plastiktüte, war geschlossen. Und dann ist die Frage, welche Insekten kommen da eben rein?
Mhm.
Wenn bestimmte Auffindeorte nicht bekannt sind, beziehungsweise wenn es noch unklar gewesen wäre, also mal angenommen, es hätte jetzt jemand diesen Torso vorher im Wald zufällig entdeckt.
Ja. Ja.
Und dann diese Tüte und aufgepackt. Und dann wäre aber die Chance relativ groß, selbst wenn diese Plastiktüte richtig dicht verschlossen hätte, dass da trotzdem Maden dran gewesen wären.
Mhm.
Warum? Weil bereits in dieser Zeit, also praktisch die Tötung da auf dem Feld, das Bringen in diese Lagerhalle und dort das Zerteilen, da dürften Insekten Zugang gehabt haben und wir sind mitten im August, die dürften auch aktiv gewesen sein.
Mhm.
Und das ist natürlich dann super spannend, wenn man also sieht, Moment mal, da sind eigentlich, können Insekten gar keinen Zugang haben, aber wir haben trotzdem Maden, die sich entwickelt haben, dann müssen die vorher da reingekommen sein.
Aha.
Und dann kann man auch wiederum das Insektenspektrum kann man betrachten und kann eben schauen, in dem Waldstück, wo jetzt der Torso aufgefunden wurde, wie ist da die Insektenpopulation? Gibt es da eine bestimmte Fliegenart überhaupt, die wir jetzt am Leichnam festgestellt haben?
Mhm.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß man, dass hier der Leichnam verlagert worden ist. Ja? Also Fundort ist nicht gleich Tatort, wobei das selbstverständlich, wenn man jetzt nur den Torso findet, auch sich erstmal ein bisschen aufdrängt. Wobei es auch so sein könnte, Fundort ist Tatort, man hat nur den Rest dann woanders hinbebracht. Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange ausführe. Wenn du
nein,
als
nein,
Laie,
macht
bitte,
nichts. Ja? Ich wollte nur eben fragen, als ja. Laie, da ja der Torso im Wald gefunden wurde, gibt es da zum Beispiel typische Insekten, die man eher in Waldgebieten findet als auf Wiesen? Hm.
Genau. Es gibt also für unterschiedliche Orte gibt es eben Insektenspektren.
Mhm.
Und da gibt es eben bei den Fliegen typische Fliegen, die eher im Wald auftauchen.
Mhm.
Andere, die eben eher in Wohnungen auftauchen. Das ist so das eine. Und dann haben wir, wenn das untersucht wird, also wir haben zum Beispiel in Frankfurt an allen möglichen Stellen haben wir Insektenfallen. Die sieht man überhaupt nicht so als Spaziergänger oder wir haben die teilweise auf Privatgrundstücken, wo wir sie aufhängen dürfen, um einfach zu sehen, wie ist das Spektrum des jeweiligen Viertels in unterschiedlichen Jahreszeiten. Und
mhm.
wenn man natürlich solche Daten erhebt in der unmittelbaren Nähe oder einigermaßen ableitbaren Nähe, dann hat man auch eine genaue Idee des Spektrums und kann sogar quantitative Aussagen treffen. Also selbst wenn jetzt eine Fliege, sagen wir mal, dort vor Ort vorkommt, aber, also im Wald, aber die ist anteilsmäßig deutlich häufiger, als sie hier vorkommt, ja, in so einer Falle gefangen wird auf dem Leichnam, dann kann man schon weitere Schlüsse ziehen und sagen, okay, der Leichnam muss sich wohl in einem Gebiet aufgehalten haben, wo wir eben andere Insektenverteilung haben. Also selbst mhm. das kann eben möglich sein. Ja. So, das war also diese Antworten eigentlich aus der Insektenkunde, aus der forensischen Entomologie hätten bekommen können, wenn es mhm. denn relevant gewesen wäre.
Mhm.
Also ist ein bisschen die Frage, wie kam man dann zum Auffinden? Aber hier in dem Fall ist es wohl relativ schnell gegangen und ich gehe davon aus, dass eben die später Angeklagten dann auch die Tipps gegeben haben. Und dann sind eben die Überreste zur Rechtsmedizin gekommen und sind dort, gehe ich mal davon aus, in dem Zustand angekommen, wie sie aufgefunden wurden. Das heißt, man hat die noch in den Tüten gelassen und hat sie eben dort in der Form angeliefert. Und das, was man eben heute machen würde und ob es damals passiert ist, weiß ich nicht. 2007 zumindest die Möglichkeit hätte schon bestanden, dass man erstmal alles durch CT schiebt, ja, um einfach zu schauen, wie ist die Ausgangssituation, wie genau ist jetzt zum Beispiel die Hand oder der Unterarm in dem einen Blumentopf, Blumenkübel gelagert, wie haben wir eben dort die Abtrennungsverhältnisse. Auch da hat man schon mal erste Einblicke, weil im CT die Knochendarstellung ja üblicherweise sehr gut ist. Also da hat man schon eine erste Idee, wurde hier gesägt, wurde hier mit Bolzenschneider gearbeitet. Das kann da schon mal erste Einblicke geben.
Mhm.
Und vor allen Dingen dieses Einbringen in den Zement, ja, dass man das auch so dokumentiert hat. Denn danach muss man ja die Hülle, wenn man so möchte, zerstören. Ja, man kann dann Fotos zwar anfertigen, aber der Zement muss aufgeschlagen werden. Vielleicht müssen die Blumenkübel aufgesägt, von außen zerstört werden, dass man natürlich möglichst wenig Beschädigungen setzt an den Leichenteilen, die man ja untersuchen möchte, weil man möchte ja auch immer noch wissen, woran der gestorben ist, ja, neben den Zerteilungen. Und dafür ist es dann hilfreich, wenn man eben durch das CT genau weiß, wo liegt jetzt beispielsweise die Hand. Hat man also an der einen Seite mehr Platz, ja, und an der anderen Seite weniger, kann man da einen Meißel ansetzen, kann man da eine Säge ansetzen, also so eine Säge, die man zum Beispiel nimmt für Gipsverbände oder so, könnte dafür geeignet sein. Und das heißt also, das Befreien der Überreste aus diesen Kübeln, aus den zementierten Kübeln, kann dadurch ideal geplant werden, dass man möglichst wenig Beschädigung setzt. Ja. Also das würde ich in so einem Fall so machen. Aber klar, man braucht natürlich dann Zugang zu einem Computertomographen. Ob ja. Das damals der Fall
ja,
war.
Ja, ich frage mich auch, das müssen ja relativ große Kübel gewesen sein, denn selbst wenn man nur so eine Hand in so einen Kübel tut, ne, ja, dann kann das ja nicht so ein winziger sein. Und das heißt, dementsprechend viel Zement muss da ja auch reingekommen sein, dass alles abgedeckt ist. Das heißt, die Dinger sind auch wahnsinnig schwer gewesen.
Dann sind die nämlich richtig schwer, genau. Also ist so ein bisschen die Frage. Ich stelle mir, was gibt es so für Blumenkübel? Es gibt runde, es gibt längliche.
Eckige.
Ja, ich hab sie nicht vor mir gesehen. Und
es sind ja bestimmt Tonkübel gewesen. Ich glaube, Plastikkübel würden doch so eine Zementfüllung gar nicht überleben, oder?
Warum nicht? Also ich meine, die füllen ja komplett auf. Die Masse wird ja gleichmäßig verteilt auf dem Plastik. Also das ist ja dann wie so eine Hülle um das Zement rum hinterher.
Okay,
ja,
wenn die nicht platzen?
Ja, platzen die dabei. Das macht ein bisschen Wärme, entwickelt das. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch Plastik gewesen sein könnte.
Ah ja. Mhm.
Ja. Also ohne jetzt zu tief ins Detail da zu gehen.
Ja.
Also es geht dann darum, diese Anteile möglichst unbeschadet rauszubekommen, schon mal erste Ideen zu haben für Verletzungen und vor allen Dingen für die Zerteilung.
Mhm.
Und wenn man das dann geschafft hat, also diese Leichenteile erstmal alle befreit aus den Kübeln, würde man alles auf den Sektionstisch legen und erstmal schauen, fehlt noch was? Und passt das so zusammen? Ja, also handelt es sich hier wirklich um die Überreste nur eines Menschen? Oder haben wir plötzlich was doppelt? Also haben wir zwei linke Hände zum Beispiel, ja?
Ja, ja.
Dann wüssten wir, oh, da sind es doch mehr Menschen, die da mit, oder mehr Opfer, wenn man so möchte, die da mit eine Rolle spielen. Das ist also das, was man zuerst mal überprüft. Und dann würde man auch die Abtrennung stellen, inspizieren und schauen, passt das so zusammen? Fehlt dann zwischendrin noch was? Haben wir alles? Ja, kriegen wir dann so alles wie so ein großes 3D-Puzzle, dann kriegen wir das dem einen Menschen praktisch zugeordnet. Dann würde man als nächstes eben diese Abtrennung stellen, nochmal genauer inspizieren, sei es jetzt mit Lupe, Stereomikroskop. Und was heute wieder mehr kommt, ist diese 3D-Abformung. Also es ist im Prinzip so ein Abformungsmaterial, wie man beim Zahnarzt benutzt, dass man dort diese Abtrennungsstellen mit diesem Kunststoff übergießt und das Ganze dann abzieht. Und dann kann man später das entweder als direkten Abdruck benutzen oder man kann es zum Beispiel mit Gips ausgießen und hat dann die Gegenseite wieder und hat diese Abtrennungsstellen. Und kann da wunderschön dann eben dran ausmachen, ob das jetzt Sägescharten sind, ob das Messer sind, ob das ein Bolzenschneider ist. Also Beispiele, die ich ja eben schon mal genannt habe. Was für eine Säge, wie grob die Zähne sind dieser Säge und so weiter und so weiter. Das alles kann man eben mit dieser Abformung dann hinterher darstellen. Und es geht sogar so weit, wenn man eben auf diese Weise mit der Abformung oder wenn man eben direkt das entnimmt mit der Lupe, Stereomikroskop, wenn man dort eben Metallabsprengungen, Abriebe findet, dann kann man die wiederum sammeln und kann die analysieren und kann die Legierung dieses Metalls bis hin zu den genauen Anteilen dieser Legierung bestimmen.
Aha.
Und kann das eben so genau machen, dass man sogar eine bestimmte Charge, zum Beispiel einer Messerproduktion oder einer Sägenproduktion, damit eingrenzen kann.
Mhm.
Ja, also was weiß ich, wie viel Prozent Nickel, wie viel Prozent Aluminium vielleicht in der Legierung, wie auch immer die zusammengestellt ist, ja, diese Legierung. Und kann dann also auf den Hersteller, auf das Modell gegebenenfalls kommen und sogar im Extremfall sagen, okay, genau diesen Anteil hatten wir eben bei der Charge dieser Säge, die im Februar vor 6 Jahren hier über die Produktion gelaufen ist. Ne? Also so weit kann das ins Detail gehen. Und das kann dann wieder helfen, wenn man eben keine Idee hat, was es für eine Tatwaffe war, ja, dass man eben der auf der Spur kommt und sagt, okay, wie könnte diese Säge ausgesehen haben und wer hat so eine Säge mal gesehen und so weiter.
Und wo ist die verkauft worden?
Mhm. Genau, ne? Also welche Marke ist das, welchen Baumärkten oder,
ja,
oder was auch immer wird die verkauft. Also das kann dann wieder ein Ermittlungsansatz sein, wenn das eben notwendig ist. Natürlich geht es auch darum, nochmal zu überprüfen, ob man denn hier wirklich eine Leichenzerstückelung hat oder ob das eben Verletzungen sind, die zu Lebzeiten beigebracht wurden. Und da ist immer das Wichtigste die Frage, hat es noch eingeblutet oder nicht? Ja? Nach dem Tod blutet eine Wunde nicht mehr aktiv ein. Und wenn eben jetzt zu Lebzeiten ein Arm abgesägt würde, dann würde das erheblich bluten und auch auf beiden Seiten dieser Sägefläche hätten wir erhebliche Einblutungen in die Gewebe. Nach dem Tod blutet es nicht mehr. Ja? Also auch das würde man kritisch überprüfen. Und dann geht es selbstverständlich weiter, Suche nach der Todesursache. Und da haben wir eben ganz klar die postmortalen Leichenbeschädigungen, die defensive Leichenzerstückelung. Und jetzt geht es darum zu finden, was hat der denn eben noch für Verletzungen. Und hier war das, was ich zumindest ermitteln konnte, dass hier mit einem Baseballschläger geschlagen worden sei und er dann zu Tode getreten worden sei. Und hier wäre die Frage, was hat man da bei der Obduktion eben noch von gesehen? Das eine wären mögliche Knochenbrüche, sei es jetzt am Gehirnschädel, sei es am Gesichtsschädel durch den Baseballschläger. Das andere, und da wären wir hier nach einer Woche etwa, wäre das auch noch gut sichtbar, eine häufige definitive Todesursache. Dabei ist dann die Bluteinatmung. Verletzungen des Gesichtsschädels, Knochenbrüche, die Gesichtsweichteile sind gut durchblutet. Durch das Schädelhirntrauma gibt es eine Bewusstlosigkeit, die Schutzreflexe versagen und dieses Blut, was anfällt, was man sonst ausspucken, verschlucken würde, das wird eben eingeatmet. Ja, das ist also dann in solchen Konstellationen eine sehr häufige unmittelbare Todesursache, also ein Ersticken durch das Einatmen des eigenen Blutes, die sogenannte Blutaspiration. Und das würde man dann eben in den Lungen noch sehen. Und wenn der Rumpf als solcher eben noch am Stück war, wird man eben Brusthöhle und Bauchhöhle ganz normal obduzieren können.
Ja, und es war in dem Fall so, dass sie ihm auf die Brust gesprungen sind und auch ins Gesicht getreten, also aufs Gesicht gesprungen sind. Also das heißt, da waren mit Sicherheit auch massive Verletzungen im Gesicht und am Torso.
Ja, dass also Rippenbrüche dann sicherlich gut zu erkennbar gewesen wären, die auch noch umblutet waren. Und das andere eben, dieses gerade ins Gesicht springen, führt dann eben dazu, der Gesichtsschädel ist nicht so stabil wie der Hirnschädel und kommt es eben dann zu den Brüchen und damit wäre diese Bluteinatmung, diese tödliche, wäre dann eigentlich eine sehr, sehr naheliegende Todesursache. Ja, also das wären im Prinzip die Befunde, die man eben bei der Obduktion erwarten würde, das gesamte Verletzungsbild aufnehmen, zu schauen, welche dieser Verletzungen sind noch zu Lebzeiten entstanden und können damit auch todesursächliche Bedeutung erlangt haben und welche dieser Verletzungen sind eigentlich keine Verletzungen, sondern Beschädigungen, die eben bei der postmortalen defensiven Leichenzerstückelung entstanden sind. Das ist da sicherlich die größte Herausforderung, das auseinanderzuhalten. Dürfte aber noch gut gegangen sein nach dieser Zeit. Die Leichenteile im Wasser waren dann erstmal gut gekühlt. Der Torso dürfte die Verwesung etwas schneller vorangegangen sein, aber nach einer Woche müsste das eben auch noch gehen. Und dieses Verpacken in der Plastiktüte, wenn es luftdicht war, führt dann eben dazu, dass sich die Fäulnis irgendwann selbst hemmt, ja, nennt auch Substrathemmung. Und dass sozusagen die Fäulnis sich selbst wieder konserviert. Das ist das eine. Und unter Wasser und aber auch über Wasser, wenn es wirklich luftdicht verschlossen ist, das weiß ich nicht, ob das gelungen war, kommt es dann zur sogenannten Fettwachsbildung. Also die Fettsäuren im Fettgewebe, aber auch in dem Fettwasser, im Unterfettgewebe, aber auch in anderen fetthaltigen Geweben, auch im Knochen, Markfett, werden eben umgebaut, verästern, verseifen und bilden dieses Fettwachs aus. Und dafür braucht es aber zumindest Monate. Das heißt, wenn jetzt diese Überreste im Wasser erst nach einem halben Jahr gefunden worden wären oder so, dann hätten wir wahrscheinlich diese Fettwachsumwandlung gehabt. Aber dazu kam es ja nicht, weil es eben vorher...
Nein, und wäre das überhaupt möglich, wenn sie in Zement lagen?
Naja, im Zement, das ist ja auch dann dieser typische Abschluss, den wir haben, dieser Sauerstoffabschluss, auf den kommt es ja an. Und den erreicht man eben, wenn in der Plastiktüte luftig verpackt ist, wenn er dann eben noch im Zement ist und wenn das Ganze unter Wasser ist, genau dasselbe. Ja. Mhm. Und deswegen machen das auch gar nicht wenige. Also das ist ja nicht zum ersten Mal, dass jemand auf die Idee gekommen ist, dass er einen Leichnam oder Leichenteile einbetoniert. Ja, diese Ideen gibt es ja immer schon mal. Man denkt, naja, so eine Betonschicht, die hält schon was aus. Und es ist aber so, dass man, wenn man das vorhat, eben wirklich nach Möglichkeit den Leichnam luftdicht in der Plastiktüte verpacken sollte. Denn so ein Beton, der kriegt dann früher oder später auch mal Risse. Ja. Und es ist doch ein erheblicher Geruch, der sich da entwickelt.
Ach, tatsächlich
noch. Der dringt dann da durch. Ja?
Ah.
Also deswegen, selbst wenn man eben jetzt so einen Leichnam unverpackt, sag ich mal salopp, unter eine 1 Meter dicke Betonschicht oder Zementschicht packt, ja, dann kommt der Geruch früher oder später da durch. Ja.
Aha.
Und damit ist diese Kombination, die wirklich am effektivsten ist, ne? Also einmal luftig verpacken und in Zement.
Ja, das scheinen die Täter wohl vorher eruiert zu haben, denn die haben es ja dann richtig gemacht, indem sie es noch in Folie verpackt haben.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, genau. Und das wird sicherlich dann auch in der Verhandlung irgendwie herausgekommen sein oder zumindest wird man danach gegangen sein, wie weit war das Ganze eben so geplant. Ja, ich meine, klar, dieser Hinterhalt war geplant und dass man ihm da eine Lehre oder was auch immer verpassen wollte, wenn man das so sagen kann. Aber war wirklich die Tötung geplant? Ja.
Ja, die hatten wohl die Tötung geplant. Das hat er auch vorher gesagt. Er würde alle, die mit ihr in irgendeiner Weise intim waren, töten.
Das, okay. Also das war auch ernst zu nehmen, ja?
Das nehme ich an, ja.
Okay, ja. Und ist die Frage, ob nicht alle Beteiligten davon wussten. Ja, also ich meine, der muss ja denen dann auch irgendwas gesagt haben. Hier kommen wir dahin. Wir warten da und dem Dritten dann kannst du mit dem Auto da mal vorbeikommen. Ob die alles gewusst haben vorher, dass es wirklich darum geht, dass hier ein Mensch erstens getötet werden soll und dann auch die Leiche verbracht werden soll und hinterher zerstückelt. Mehr als fraglich, finde ich.
Ja. Naja, das könnten wir vielleicht ja in der dritten Folge klären durch einen Sachverständigen, hoffen wir mal, ne?
Also eine Person, die dabei war, beziehungsweise nicht dabei war, sondern später bei der Verhandlung dabei war.
Ja.
Oder bei der Ermittlung, genau. Das ist natürlich dann ganz spannend. Also diese Fragen stellen mir sich und ja, die sind selbstverständlich auch für die Verhandlung wichtig oder auch welche Verteidigungsstrategie man da eben fährt, dass man vielleicht doch versucht, auf die Körperverletzung rauszugehen, sagen, naja, klar, der war eifersüchtig, der wollte da Gewalt ausüben, der wollte dem halt zeigen, so geht's nicht und du warst mit der Frau intim, aber töten wollte er nicht. Ja, Verletzung hat er in Kauf genommen und dementsprechend hätten wir dann natürlich eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Alles andere hier in dem Bereich ist natürlich dann klarer Mord, ne, mit
ja,
der entsprechenden Planung. Und ja, also deswegen ist das selbstverständlich, denke ich, hochrelevant, wie das dann versucht wurde, zumindest darzustellen.
Ja, das war sehr interessant. Das war auch von deinen Ausführungen her sehr, sehr interessant. Und ich denke, das hilft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein ganzes Stück weiter, um diesen Fall zu verstehen.
Ja, von den Vorstellungen, was man da eben so sehen könnte. Und ich gehe auch von aus, dass es so in diesem Bereich sich abgespielt hat und ja, welche Möglichkeiten dann genutzt wurden oder zur Verfügung standen, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Ja, wollen wir hoffen, dass Sie auch da wieder dabei sind und Sie gespannt sind, wen wir da als Gast haben werden.
Ja. Bis dahin also alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Es gibt einen Podcast für Menschen, die gerne lesen und auch für Menschen, die gerne schreiben und mal wissen wollen, was hinter den Kulissen so abgeht. Und dieser Podcast heißt Buchgebabbel. Da gibt es Buchtipps, aber auch interessante Gespräche mit Menschen hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wie man eine Buchmesse organisiert oder wie man ein Hörbuch gestaltet bzw. produziert oder wie man schreibt an sich, wie der Schreibprozess funktioniert. All diese Sachen findest du im Podcast Buchgebabbel und natürlich auch noch passende Buchtipps dazu. Also, hör doch mal rein, Buchgebabbel. Der Podcast, der dir Buchtipps gibt und dir auch noch erklärt, wie Bücher gemacht werden. Die Verlinkung findet ihr natürlich in den Shownotes.